Nun kommt der zweite Teil der Stunde mit dem anschließenden Interview mit Markus Riegeladig. Guten Tag, Herr Riegeladig. Das Format, das jetzt zu dieser Frage zu Klasse jetzt gewählt wurde, war das Institutskolloquium. Können Sie vielleicht zu dem Format was sagen? Inwiefern das Format selbst auch schon irgendwie zu dem Thema auch passt und auch gewählt wurde?
Ja, also erstmal auch von mir, hallo und vielen Dank für die Einladung. Gerne sage ich was dazu. Also im strengen Sinne müssten Sie jetzt natürlich meine Kolleginnen und Kollegen aus der EKW fragen, ne, aus der empirischen Kulturwissenschaft. Ich bin ja fachfremd in Anführungszeichen, aber glaube ich trotzdem ein, soll ich sagen, befreundeter irgendwie Kollege. Und was sehr schön ist, also erstmal, dass es das überhaupt gibt, ja, dass es ein Forschungskolloquium gibt, eines Instituts, ist nicht selbstverständlich. Häufig ist es so, wenn es denn eines gibt, dass, ich sage jetzt mal ein bisschen wahllos, Kolleginnen eingeladen werden, ja, also irgendjemand kennt jemanden und denkt, willst du nicht mal wieder nach Tübingen kommen? Das ist so eigentlich der Klassiker. Und hier finde ich sehr schön, dass Sie tatsächlich jetzt ein Thema irgendwie gewählt haben und das Ganze, also jetzt neudeutsch würde man sagen, kuratiert haben, ja, also zu überlegt, aus welche Facetten hat dieses Thema, ne, Klasse, Rückkehr der Klasse, soziale Ungleichheit an der Hochschule, und dann zu überlegen, wen laden wir dazu ein. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Ich finde es sehr gelungen. Ich habe das jetzt nochmal rumgeschickt. Auch die Rückmeldung von Studierenden oder von Kollegen ist, dass es ein tolles Programm ist. So in diesem Kontext bin ich irgendwie eingeladen worden. Und ich finde es klasse, dass man jetzt tatsächlich ein brisantes Thema wählt oder dass die Kollegen ein brisantes Thema gewählt haben. Und jetzt, das ist jenseits so einer akademischen, was soll ich sagen, Selbstvergewisserung, die ja in manchen Themen irgendwie in manchen Phasen auch irgendwie wichtig ist. Aber hier hat man offensichtlich jetzt einen anderen Zugang gewählt. So würde ich das Format interpretieren.
Sind dann auch die AdressatInnen von dem Institutskolloquium eher so Leute, die innerhalb der Universität sind? Oder ist es auch durchaus so gedacht, dass es nach außen hin Interessierte auch ansprechen soll?
Ich kann da jetzt wieder nur spekulieren, weil ich ja jetzt auch nur einer der Referenten war. Meine Vermutung wäre, so wie ich jetzt die Kolleginnen und Kollegen aus der EKW kenne, sie würden sich freuen über jeden und jede, die aus dem sozusagen nicht akademischen Umfeld irgendwie mit dazu stößt. Also da bin ich ganz sicher. Aber die zu erreichen ist nicht einfach. Und schon, ich würde sagen, jetzt jenseits des eigenen Faches wahrgenommen zu werden, ist nicht leicht, irgendwie, insbesondere jetzt irgendwie in diesen Tagen. Die an die ich das weitergeleitet habe, die fragten gleich, kann ich denn jetzt auch als Studierende, also zum Beispiel bei uns aus dem Master, ja, kann ich auch als Masterstudierende der allgemeinen Erziehungswissenschaft auch an diesem Kolloquium teilnehmen, ja? Also verstehen Sie, so ist erstmal, das Interesse ist da, aber man will auch nicht jetzt da plump irgendwie reinpoltern, ohne dass man irgendwie gewünscht ist. Ich habe Ihnen gesagt, natürlich, Sie sind gewünscht und Sie können da gerne teilnehmen, ich begrüße das, ja, dass wir auch jenseits der Disziplingrenze uns begegnen, aber dann jetzt so nach dem Motto, wie heißt es in einem katholischen Gottesdienst, die Tür macht Tor, das Tor macht weit, das ist nicht so einfach, glaube ich.
Vielen Dank. Sie haben auch von Übersetzungsarbeit gesprochen im Kontext, dass gerade bei BildungsaufsteigerInnen, dass quasi auch dieses akademisch doch sehr, würde man in meiner Sprache sagen, bürgerlich geprägte Milieu irgendwie, dass da auch eine Übersetzungsarbeit passieren muss, um halt diese Sprache auch erstmal BildungsaufsteigerInnen zugänglich zu machen. Diese Übersetzungsarbeit ist ja auch jetzt zum Beispiel im Kontext von Radio eine ganz wichtige Arbeit, die zu führen ist. Worin würden Sie die Schwierigkeiten sehen oder auch die Arbeit, die, also worin besteht diese Übersetzungsarbeit? Was sind die Schwierigkeiten? Mhm.
Ja, finde ich eine wichtige Frage. Also die Herausforderung besteht nach meiner Einschätzung, und das habe ich gestern nicht so deutlich irgendwie ausführen können, weil die Zeit auch knapp war. Die besteht eigentlich in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite, und das ist jetzt wirklich meine wissenschaftliche, aber auch meine politische irgendwie Überzeugung, gehört es zu den wichtigsten Aufgaben der Universität, die Gegenstände mit Komplexität anzureichern. Also nach meiner Einschätzung, ich vermute, dass Sie die teilen, gibt es einen riesigen Bedarf an Simplifikation, an Vereinfachung, an Entstellung, an kurzen Parolen, an ganz kurzen, billigen Botschaften. Ja? Und die Universität müsste wirklich wie ein Fels in der Brandung sein, um dem nicht, also um diesem Bedürfnis irgendwie zu widerstehen. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel nur ganz tagesaktuell, wenn es jetzt um Antisemitismus auf deutschen Straßen geht und dann wird ganz schnell, taucht es irgendwie auf, ja, also das ist jetzt nicht nur von der AfD nach dem Motto, das ist ja importiert, ne, dieser Antisemitismus. Es gab gestern einen fantastischen Artikel, einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, der sagte, also dieses Copyright haben wir schon in Deutschland, ja, sozusagen auf Antisemitismus in den Straßen. Und dann gibt es auch Geflüchtete. Und jetzt ist schon die Frage, ob wir von Geflüchteten oder von Flüchtlingen, von Asylbewerberinnen oder von Asylanten sprechen. Das macht alles einen Unterschied. Das heißt, diese Neigung, irgendwie zu simplifizierenden Botschaften, dem zu widerstehen und zu sagen, nein, wir machen jetzt, wir zeigen die ganze Komplexität. Ja, und da, um das irgendwie abzubilden, brauchen wir bei komplexen Herausforderungen, komplexen Problemen, brauchen wir komplexe Theorien. Und wir brauchen eine angemessene Theoriesprache. So, das heißt, das ist die eine Bewegung, ja. Also die Dinge, die auf den ersten Blick relativ einfach, relativ unkompliziert erscheinen, denen, man könnte sagen, die ganze Komplexität zurückzugeben. Das ist die eine Bewegung. Und das heißt, das macht die Dinge jetzt erstmal komplizierter. Ja, und die andere Bewegung ist, und das ist, was Sie mit dem Übersetzen gemeint haben und angesprochen haben, diese komplizierten Theorieentwürfe, ja, und diese anspruchsvolle Theoriesprache in die einzuführen und die irgendwie zu übersetzen. Also sich nicht zu flüchten, zu sagen, ja, also dieser Bourdieu, der ist ja irgendwie so kompliziert, das müsste ich Ihnen jetzt irgendwie, da müsste ich irgendwie 5 Stunden Zeit haben. Also sich nicht zu flüchten, sondern zu sagen, und ich würde sagen, auch das müssen wir leisten, im Zweifel in 10 Minuten zu sagen, in freier Rede, das wäre mein Anspruch. Was ist letztlich der wahre, der heiße Kern irgendwie von Bourdieus irgendwie reflexive, herrschaftskritische Soziologie? Oder von Butler, oder von Humboldt, oder von Schleiermacher, das können wir jetzt irgendwie durchdeklinieren. Also, verstehen Sie, und das ist jetzt die Herausforderung, beides irgendwie zu machen. Auf der einen Seite zu sagen, die Dinge sind ungleich komplizierter, als sie auf den ersten Blick wirken, und dann aber das nicht jetzt als ausschließende Geste irgendwie zu formulieren, sondern zu sagen, und die Instrumente, die Sie brauchen, um sich dem jetzt irgendwie zu nähern, die stelle ich Ihnen vor. Und das ist jetzt meine Überzeugung, und diese Übersetzungsarbeit, die leisten wir, die müssen wir jetzt irgendwie leisten, ja. Also das heißt, Mini-Anekdote, wenn es noch erlaubt ist, mein erster akademischer Lehrer, den ich sehr schätze, ein sehr kluger Typ, absolut integer, völlig uneitel, also eine ganz seltene Kombination, Norbert Hildenjäger, Erziehungswissenschaftler, lange in Tübingen gewesen, der vertrat die Position, dass man in die Systemtheorie Luhmanns eigentlich nicht einführen kann. Also entweder man hat sie schon verstanden oder man hat sie nicht verstanden. Und ich habe eben jedes Mal vehement widersprochen, weil ich sagte, ja, Sie sind damit vertraut, ich bin auch damit vertraut, aber das ist ja nicht schicksalhaft. Unser Job ist es jetzt, so kleine Seitenwege zu finden, ja. Also bei diesem funkelnden Theoriegebäude sagen, es gibt hier einen Seiteneingang, den Sie vielleicht noch nicht kennen. Das ist zum Beispiel ein Text über Kommunikation, der ist lesbar. Und von dort aus dann lesen Sie vielleicht dieses Interview. Und dann wird auch so ein vielleicht auch angstmachendes Theoriegebäude langsam zugänglich. Und wir müssen also beides leisten, glaube ich.
Sie haben ja auch gerade eben jetzt schon einen Namen gebracht, den Bourdieu eben. Haben Sie ja auch im Institutskolloquium angesprochen, dass es irgendwie nicht Zufall ist, dass gerade BildungsaufsteigerInnen jetzt irgendwie an Bourdieu kommen, dass das also einer der TheoretikerInnen ist, die da einen wissenschaftlichen Zugang zu dem Thema einfach haben. Irgendwie, das können Sie vielleicht kurz sagen, was vielleicht so interessant gerade an Bourdieu ist, jetzt einfach nur als, was ist denn die Motivation gerade für BildungsaufsteigerInnen, dass sie an gerade Bourdieu kommen?
Okay, wieder eine Mini-Anekdote. Ich habe meinen ersten Lehrauftrag an der TU Dortmund gehalten. Falsch, damals hieß sie noch Universität Dortmund, weil jetzt irgendwie die Kollegen wussten, dass ich da irgendwie relativ viel schon zu gearbeitet habe. Und das war ein Unterschied. Ich kam also aus dem bürgerlichen Bonn, ja, und da war Bourdieu irgendwie in Veranstaltung zu machen, war irgendwie, das war ein cooler Theoretiker, ja, also mit dem konnte man irgendwie über Sneakers cool sprechen und so weiter und irgendwie diesen feinen Unterschiede war irgendwie auch lässig. So, dann kam ich eben nach Dortmund und das war eine völlig andere Klientel. Ja, die waren in der Regel älter, viele von denen sind auf dem zweiten Bildungsweg an die Uni irgendwie gekommen. Und jetzt würde ich sagen, Bourdieu lieferte den Begriffe und Theoreme, um das zu verstehen, was ihnen irgendwie widerfahren ist. in Bildungseinrichtungen, auf dem Arbeitsmarkt, im Klein-Klein des Alltages. Also das heißt, auf einmal trafen die auf einen Theoretiker, der ihnen, man könnte sagen, unverstandenes Leid aufgeschlüsselt hat. Der so kleine Form irgendwie der Demütigung, irgendwie das, in sie vorgeführt wurden, sozusagen mehr oder weniger offene Form der Verachtung, ja, die sie sozusagen gespürt haben oder denen sie gelitten haben, über die sie sich geärgert haben, die sie vielleicht zornig gemacht haben, aber für das sie noch nicht das Instrumentarium hatten. Also indem sie noch nicht in der Lage waren zu benennen, was gerade passiert. Und das ist, würde ich jetzt sagen, eine ganz große Leistung von Bourdieu, dass er den Einzelnen, man könnte jetzt sagen, die Chance gibt, aus so einem unbegriffenen Leid Step by Step Schritte rauszumachen und zu verstehen, was da für ein Spiel gespielt wird. Einfacher, glaube ich, und kürzer kann ich es nicht sagen. Ich kann jetzt natürlich auch noch 3 Stunden irgendwie was erzählen, aber ich glaube, das habe ich gelernt, als ich in Dortmund war. Ja, das war jetzt also nicht, da wurde Bourdieu nicht gelesen als in der Hipster-Fraktion. Was auch interessant ist, ja, gar keine Frage. Es ist auch cool, über Sneakers irgendwie zu sprechen. Aber darum ging es denen nicht, ne? Sondern die haben letztlich, man könnte sagen, vor der Matrix der eigenen biografischen Erfahrung irgendwie Bourdieu gelesen. Und da gibt es, glaube ich, ganz wenige, die tatsächlich, man könnte sagen, in der Hinsicht so einen Emanzipationsprozess anstoßen, in dem das Unbegriffene langsam begriffen wird. Und dann wird Mann und Frau auch reaktionsfähig. Und darum ging es ihm. Ja, er hat das auch mal gesagt, wenn meine Soziologie nichts dazu beiträgt, dass sich was verändert in der sozialen Welt, dann ist das alles umsonst gewesen.
Das Unbegriffene begriffen machen, das Unsichtbare sichtbar, das spielt ja auch beim anderen Schlagwort auch mit rein, was Sie auch in dem Kolloquium genannt haben, das von der Entzauberung oder Entmystifizierung. Und da geht es ja dann auch direkt um den Lehralltag an den Universitäten. Worin besteht denn der Mythos der Universität oder wie entsteht der auch?
Naja, also auch eine interessante Frage. Ich glaube, der Mythos der Universität besteht erstmal darin, dass er das, also für jene, die nicht aus Akademikerfamilien kommen, ja, das ist ja, glaube ich, der Punkt, das ganz andere ist, ja. Also das heißt, sie werden dort nämlich mit einer ganz fremden Sprache erstmal konfrontiert. Ja. Also es geht um Immatrikulation. Also ich meine, wenn ihr Vater Bäcker ist und ihre Mutter ist Erzieherin, dann haben sie, glaube ich, damit noch nicht viel irgendwie zu tun gehabt, ja. Sie wissen im Zweifel auch gar nicht, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Vorlesung und einem Vortrag und einem, es gab früher mal Oberseminare und Proseminare und Hauptseminare, und darf ich da eigentlich überall reingehen, oder kann ich das Fach A mit dem Fach B kombinieren? Was ist eigentlich ein Referat? Was heißt ein Protokoll anfertigen? Muss ich das vortragen? Darf ich das handschriftlich machen? Also das heißt, es ist ein fremdes Universum, das nach einer Logik funktioniert, mit der sie nicht vertraut sind. So, und jetzt könnte man sagen, ja, das gibt es in vielerlei Hinsicht. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel noch nie Eishockey gespielt haben, ich habe auch noch nie Eishockey gespielt, ja, da gibt es ja auch, da gibt es Drittel und es gibt diesen Puck und so weiter. Das ist auch ein fremdes Universum. Nur würde ich jetzt sagen, der Unterschied besteht darin, es gibt Universen, oder jetzt von mir aus die Szene von Hip-Hopern irgendwie und so weiter, ja. Also es gibt ganz verschiedene soziale Universen, nur es gibt eben bestimmte soziale Universen, die mit extremem Prestige verknüpft sind. Und das ist eben, wie gesagt, die Universität, ja. Sie hat nach wie vor, also ich meine, ich sage das jetzt auch, wenn ich selbst Hochschullehrer bin, aber das Sozialprestige von Hochschullehrern ist nach wie vor sehr, sehr hoch, ja, wenn Sie sich das immer mal so anschauen in Umfragen. Und die Universität ist nicht selten, jetzt, ich habe ja von Dortmund gesprochen, ja, Dortmund ist eine der Reformuniversitäten, also 60er, 70er Jahre, hat was, das sehen Sie schon, würde ich sagen, an der äußeren Form, ja. Also in NRW, 60er, 70er Jahre, man wollte das Bildungssystem ausbauen, also hat man dann Universitäten auf die grüne Wiese gesetzt. Deshalb sieht die Ruhr-Universität in Bochum so aus, deshalb sieht die Uni in Dortmund auch irgendwie so aus. Und jetzt gehen Sie mal an die LMU in München, an die Ludwig-Maximilians-Universität, ja. Und da werden Sie erstmal also von einem Bau irgendwie erschlagen. Also es sei denn, Sie sind ganz, ganz unabhängig dafür, ja. Hohe Räume, hohe Türen, schwergängige Türen und so weiter. Eine Universität Wien, wenn Sie damals sind, dann sehen Sie irgendwie die ganzen Fotos irgendwie von Nobelpreisträgern, alles weiße Männer natürlich, ja. Sozusagen, Sie gehen erstmal Raum und haben den Eindruck, oh, jetzt ist die Welt des Wissens und der Weisheit und der Wissenschaft. Diese heiligen Hallen betreten Sie. Ja, und dafür würde ich sagen, so inszenieren sich auch irgendwie viele Universitäten. Und das macht sozusagen die besondere Aura von Universitäten irgendwie aus. Und die allermeisten, also ich kenne niemanden, der dafür nicht empfänglich wäre. Ja. So, das heißt also, sie betreten eine fremde Welt, von der sie wissen, oh, das ist jetzt irgendwie mit viel Prestige irgendwie sozusagen versehen. Und sie wissen nicht so recht, wie sie sich darin irgendwie bewegen sollen. Es sei denn, sie kommen aus den sogenannten besseren Kreisen. Und dann kann es eben sein, das ist typisch jetzt zum Beispiel in der Pharmazie, ihre Eltern, wir haben eine Apotheke und sind in der 5. Generation irgendwie Pharmazeutin. Ja, und dann werden sie anders wie an ihr Studium herangeführt, als, wie gesagt, in einem anderen Fall sich jemand neu orientieren muss und erstmal vielleicht nicht weiß, wen er fragt. By the way, war bei mir auch nicht anders, ja. Als ich mich in Marburg irgendwie einschrieb, war da niemand dabei. Ich war auch der Erste in meiner Familie, väterlicher, mütterlicherseits und habe mich auch erstmal so halbwegs da irgendwie orientieren müssen.
Das heißt, diese Gleichzeitigkeit von, dass der Gegenstand der Kritik oder der Theorie an der Universität auch gleichzeitig fester Bestandteil ist von der eigenen Praxis, ist jetzt ja auch keine Eigenheit der Universität, sondern ich würde ja auch sagen, das findet überall statt, dass es da nicht so eine Objektivität oder so eine Trennung gibt, die so einen ganz klaren Blick erstellen würde. Aber wie ist das jetzt in der Universität speziell? Wie kann man damit umgehen, dass quasi die Universität gleichzeitig soziale Ungerechtigkeiten hervorbringt und man das währenddessen zum Gegenstand macht als Theorie? Also wie ist das möglich, damit einen Umgang?
Ja, auch eine wichtige Frage und auch eine große Herausforderung. Also, dass die Universität diese Aura hat, ist ja nicht nur schlecht. Ja, das heißt, diese Universität mit ihrer Aura signalisiert, dieses, jetzt mit Bourdieu gesprochen, soziale Feld funktioniert anders. Ja, das hat eine andere soziale Grammatik. Und ich bin auch gar nicht dafür, dass wir jetzt diese Grammatik überwinden. Ja, dass wir sagen, okay, dann pflegen wir nicht mehr das intellektuelle Streitgespräch oder den harten argumentativen irgendwie Austausch, sondern dann stehen wir für was anderes. Nein, das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern die Frage ist, wie wir den Zugang irgendwie dazu ermöglichen. Und das muss man jetzt auch sagen, die Selbstbeschreibung der Universität ist trügerisch, um es jetzt mal wohlwollend zu formulieren. Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal Luhmann erwähnt, ich lese gerne und immer wieder mal auch mit Begeisterung irgendwie Luhmann. Aber wenn man Luhmann irgendwie vertraut, dann geht es innerhalb der Wissenschaft allein um die Diskussion von Wahrheitsfragen. Und Klammer auf, nicht um Machtfragen, nicht um Ökonomie, nicht um Politik, nicht um Rechtsfragen und so weiter. Und das ist einfach ein Selbstbetrug. Ja, es geht in der Universität, ja, es geht auch um Wahrheitsfragen, aber es geht auch um Machtfragen. Es geht um Ökonomie und es geht um anderes. Es geht auch um das Verhältnis zwischen Fakultäten zueinander. Es geht um Drittmittelraten und anderes mehr. Das heißt, jetzt stehen wir vor der Herausforderung, das ist jetzt die nächste Herausforderung, die Universität auf eine angemessene Weise irgendwie zu beschreiben, also nicht diese trügerische Selbstbeschreibung weiterzuführen. Also das heißt, in einer gewissen Hinsicht die Universität auch zu entzaubern, ohne aber jetzt das, was sozusagen die elementaren Spielregeln ausmacht, also dieses Streben irgendwie nach Wahrheit, ja, und das argumentative Streben irgendwie nach Wahrheit, also sich nicht das zu erkaufen, also ohne diese DNA preiszugeben, ja, das ist die Herausforderung. Also wie können wir uns erstens von einer trügerischen Selbstbeschreibung irgendwie lösen, ja, wie können wir zweitens den Zugang dazu irgendwie ermöglichen, ohne jetzt diese anspruchsvolle DNA, ohne die zu verraten. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das wäre jetzt also, deshalb Bourdieu wäre nicht das Modell von Joseph Beuys, alles ist eine Universität. Nein, es ist nicht alles eine Universität. Das sollte es auch irgendwie nicht sein. Ich möchte auch gar nicht in einer Welt leben, in der alles als Universität organisiert ist. Ja, sondern sie muss sozusagen ein Eigenleben leben, ja, neben eben diesen anderen. Und nur dann, glaube ich, können wir auch, also zum Beispiel gegen eine Unterwanderung der Universität, ja, durch eine zu starke Ökonomisierung, ja, oder durch Einflussnahmen von anderer Seite, ja. Also, das ist jetzt in Deutschland klar, aber ich meine, noch viel dramatischer, jetzt, das ist nicht sehr weit weg entfernt, ja, in Ungarn. Gucken Sie sich an, was in Ungarn irgendwie passiert, ja, was in der Türkei irgendwie passiert. So, also das heißt, es gibt ganz massive Einflussnahmen irgendwie auf das wissenschaftliche Feld. Und die sind in Deutschland nicht so massiv, gar keine Frage, sie sind subtiler. Und eben trotzdem müssen wir da, glaube ich, sehr wachsam bleiben.
Sie haben auch in dem Kolloquium ein ganz, ganz konkretes Beispiel genannt, wo es auch für Sie schwierig ist, irgendwie dann Entscheidungen auch zu treffen, die dem Thema auch mit der sozialen Ungerechtigkeit auch gerecht wird. Und zwar auch bei der Entscheidung zu Zulassung zum Masterstudiengang, ob man sich dafür entscheidet, jetzt von einer externen Fachhochschule jemanden zu nehmen oder von der Universität Tübingen, wo man vielleicht schon die Studierenden kennt oder so irgendwie. Können Sie dazu nochmal ein bisschen was erzählen oder der Prozess ist?
Die Schwierigkeit ist, glaube ich, etwas andere, als Sie es jetzt eben beschrieben haben. Also erstmal müssen wir irgendwie definieren, auch das ist, wenn Sie sowas beantragen, so einen Masterstudiengang, Sie müssen definieren, was ist das Profil, ja? Also was ist das innerliche Profil und was sind die Voraussetzungen? Also was müssen die einzelnen an Voraussetzungen mitbringen? Und da geht es also um eine fachliche Nähe, aber ich meine, wir kennen uns ja auch aus dem Studium. Das kann dann sein, dass jemand EKW studiert hat oder Politikwissenschaft oder Soziologie und dass sie dort auch schon thematisch affin gearbeitet hat. Ja, das heißt also, wir stehen vor der Herausforderung zu gucken, wer diese thematische Nähe und das Interesse mitbringt, die wollen wir nicht ausschließen. Und dabei dürfen jetzt Hochschulformen, also wie duale Hochschule, Fachhochschule, Universität, keine Rolle spielen. So, das ist jetzt irgendwie unsere Überzeugung, unsere Praxis. Nur es kann sein, so. Und jetzt wissen wir aber, dass es nicht nur ein Ranking von Disziplinen gibt. Das hatten wir gestern, ne, bei dem Vortrag von Frau Möller. Das haben wir irgendwie auch im Kopf. Also es gibt sozusagen die angesehenen irgendwie Disziplinen. Und dann gibt es die weniger angesehenen Disziplinen. Das sind dann die häufig, die auch so praxisnäher sind. Ja, das ist, gibt dann diese typische akademische Überheblichkeit. Na ja, das ist ja nur so ein, so ist ja nur so eine Praxisfrage oder so ist ja praxisnah. Ja, und das können Sie in jede Disziplin rein irgendwie verfolgen. Das ist in den Theologien ist dasselbe. Ja, es gibt sozusagen die systematischen Kernfächer, heißt es dann immer. Und dann gibt es ja die sozusagen eher angewandt sind, die praxisnah sind. So. Das heißt, es gibt also nicht nur eine Disziplin von einer Hierarchie von Disziplinen, sondern auch von Hochschulformen. Ja, also das heißt, die Universitäten sind stolz darauf, dass sie Forschung machen. Und im Schatten, lange Zeit im Schatten standen Fachhochschulen und duale Hochschulen, ja, die praxisnäher sind und die deshalb oft so ein bisschen als Hochschulen zweiter Klasse galten. Wir wollen dieses dämliche Ranking nicht weitertreiben, weder das der Disziplinen noch der Hochschulform. Nur spricht vieles dafür, dass Studierende und auch Kolleginnen, ja, das selbst inkorporiert haben. Dass ich also mit so einem Art schlechten Gewissen jetzt sagen, ich bin ja nur in Anführungszeichen von der Fachschule. Wir haben nie das abgewertet, ja, Fachhochschulen oder duale Hochschulen. Aber manche kommen dann eben jetzt aus der Fachhochschule irgendwie nach Tübingen und treffen dann auf Studierende, die theoretisch irgendwie schon ziemlich versiert sind, die intensiv bei uns studiert haben und sehen, dass sie da in diesem Bereich, also der Theorieausbildung, dass sie da so Defizite haben. Sie bringen vielleicht dafür aber auch Berufserfahrung mit. Also wir hatten jemanden in der ersten Generation, der hat, glaube ich, der hat 10 Jahre in einem Jugendheim irgendwie gearbeitet. Ja, wir hatten jemand anderes, der eine Einrichtung irgendwie 6 Jahre irgendwie geleitet hat. Also die haben dann in anderen Bereichen irgendwie wertvolle Erfahrung. Nur spüren Sie, dass es jetzt die Neigung irgendwie relativ groß ist, dass sowas, diese Praxiserfahrung eher entwertet werden in der Uni. Ja, das heißt, ohne dass wir das sagen, ja, haben manche dann doch den Eindruck, ich bin ja eigentlich doch nur ein Studierender zweiter Klasse. So, und jetzt ist das Problem, das Sie ansprechen, machen wir das zum Gegenstand oder nicht? Ja, es könnte sein, dass wir das, wenn wir das ansprechen, dass wir nichts davon halten, dass wir alles nur noch schlimmer machen. Weil dann auf einmal wieder, ne, erste Klasse, zweite Klasse irgendwie auftaucht. Und deshalb, es gibt manchmal so eine Neigung in so linksliberalen Kreisen unter Studierenden, ja, da muss man drüber reden und dann machen wir das doch zum Gegenstand und dann ist das irgendwie gut, dann ist das transparent und dann wird es besser. Und das ist, glaube ich, manchmal naiv. Das ist nicht in jedem Fall irgendwie besser. Und ich will jetzt nur sagen, da geraten wir dann auch an so eine Grenze. Dann entscheiden wir das vielleicht intuitiv, ob wir es ansprechen wollen oder nicht. Und manchmal ist es auch vielleicht hilfreich, das gar nicht in der großen Runde zu diskutieren, sondern vielleicht mit 2 Leuten in der Sprechstunde. Also das heißt, das sind jetzt so ganz praktische Nöte. Wenn wir dieses dämliche Hierarchiespiel nicht mitspielen wollen, da auszusteigen, ist überhaupt nicht einfach.
Dankeschön. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die vielleicht auch ein bisschen schwierig ist runterzubrechen, aber ich glaube auch eine gewisse Relevanz hat. Ich meine, der Klassenbegriff hat sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit. Das heißt, irgendwie eine Zeit lang war mehr so ein rein ökonomischer Klassenbegriff im Fokus, so, das heißt, da hat man einfach irgendwie mehr oder weniger unterteilt in Arbeiterinnenklasse und kapitalistische Klasse, kam ja auch mehr so von marxistisch oder marxistisch-leninistischen Gruppen. das, was Sie jetzt auch vertreten oder auch in dem Kolloquium vertreten sind, ist ja mehr ein Klassenbegriff, wo diese Habitusfragen, das heißt also letztendlich die Lebensweisen, also das heißt, wie die Abgrenzung und auch wie die sozialen Klassen sich reproduzieren über auch teilweise scheinbar unrelevante Dinge, die wie Kleidung oder sowas. Was ist jetzt zum Beispiel der Vorteil von dem einen Klassenbegriff jetzt im Gegensatz zum anderen und welcher setzt sich so mehr gerade durch? Kann man das vielleicht auch so sagen?
Ja, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten und wir wären in einem Seminar, dann könnte man das noch intensiver diskutieren. Ich will nur ganz kurz darauf hinweisen, es gibt einen tollen Vortrag von Bourdieu, da heißt Sozialer Raum und Klassen und da setzt er Klassen in Anführungszeichen. Das heißt, Bourdieu knüpft an Marx an und grenzt sich gleichzeitig wieder davon ab. Ja, und man könnte jetzt sagen, er wirbt dafür, wir müssen noch andere Dimensionen berücksichtigen. Ja, also es geht nicht nur um die Produktivkräfte, sondern dieser Klassenkampf wird, und er sagt, wir sind immer noch in einem Klassenkampf. Ich würde das auch teilen, ja, diese Einschätzung. Wir leben heute auch noch im Klassenkampf, aber 2.0 in Anführungszeichen, ja. Also es geht nicht nur um das ökonomische Kapital, sondern der wird häufiger auf einer kulturellen Ebene irgendwie ausgetragen. Also ich habe das mal in einem Text so formuliert, der Klassenkampf ist mittlerweile, der wird sozusagen nicht nur in den Fabrikhallen ausgetragen, sondern im Klassenzimmer zum Beispiel. Ja? Oder Sie haben jetzt irgendwie Kleidung wie angesprochen. So, das heißt also, diese Spiele der Abgrenzung, der Unterscheidung, ja, die werden auch sozusagen kulturell irgendwie kodiert. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, einen Klassenbegriff, der genau das irgendwie einfängt. Ich bin jetzt kein großer Fan von Reckwitz, aber ich würde jetzt sagen, in seinem letzten Buch gibt es da schon ein paar ganz gute Hinweise. Vieles davon ist Bourdieu geschuldet, gar keine Frage, aber er führt das noch ein bisschen weiter. Und ich glaube, was man jetzt im Moment beobachten kann, also seit ein paar Jahren, dass jetzt sozusagen was man klassischerweise so Mittelschichten hatte, dass es dort jetzt irgendwie zu heftigen Verwerfungen kommt. Also es gibt in Anführungszeichen sozusagen zwei Fraktionen, ja, und die Trennlinie ist gar nicht so sehr ökonomisches Kapital, sondern es ist eher eine Entwertung von Lebensentwürfen. Sie haben auch von Lebensstil gerade gesprochen, ja. Also das heißt, ich glaube, was wir im Moment irgendwie erleben, ist, dass ein sozusagen eine neue sozusagen hegemoniale Form des Bürgertums irgendwie auftaucht. Also man ist polyglott, man ist mehrsprachig, man ist irgendwie viel unterwegs, man beherrscht die neuen Sprachcodes, ne? Also man gendert und anderes mehr, weiß sozusagen, wo man sich irgendwie zurückhält, weiß, dass man sozusagen bestimmte Formen jetzt sozusagen des Paternalismus, des Sexismus, dass das einfach nicht mehr schick ist. Ja? Also diese Lektion hat man jetzt irgendwie gelernt. Und das sind in der Regel diese Leute alle akademisch ausgebildet, so wie wir zwei, ja. Also die sozusagen auch, sozusagen virtuos, und elaboriert sich sozusagen wieder ausdrücken können, ja. Und die treffen auf eine Fraktion, die im Zweifelfall, am Ende des Monats kein geringeres Gehalt hat, ja. Wenn sie zum Beispiel jetzt eine Metzgerei haben, die wie gut läuft, dann im Zweifelfall verdienen sie mehr als einen Hochschullehrer, ja. Der aber, sobald er oder sie sich öffentlich irgendwie äußert, aufpassen muss, nicht in 1000 Fettnäpfchen irgendwie zu treten, ja. Also Sie kennen wahrscheinlich die Diskussion über, wer ist die erste Instanz oder die letzte Instanz, ja, als dann Thomas Gottschalk irgendwie anfing von Blackfacing und erzählte, dass er auch mal Indianer war und so weiter, ja. Also auf einmal merken Sie, dann müssen Sie mit einem riesen Shitstorm irgendwie rechnen, ja. So, und das heißt, und was man jetzt irgendwie feststellen kann, ist, dass sozusagen dieses neue, hippe, polyglotte Bürgertum, ja, sozusagen die andere Fraktion kolossal abwertet. Und jetzt findet dieser Klassenkampf nicht mehr sozusagen mit dem Portemonnaie irgendwie statt, ja, sondern was ist ein verantwortungsvoller, wertvoller Lebensstil, nachhaltig und so weiter, ja. Und dann sind wir relativ schnell bei der Gelbwestendebatte in Frankreich, ja, wo sie sozusagen das Bürgertum in Paris brüstet, natürlich kein Auto zu fahren. Ja, weil man lieber mit dem Taxi fährt oder mit der U-Bahn, ja. Und die Leute, die den Müll wegräumen, die im Zweifelfall in die Küche irgendwie reparieren, die haben nicht das Geld, um in Paris zu leben, ja. Die wohnen in den Banlieues. Und was machen die, wenn die ihre Werkzeuge, ihre ganzen Gerätschaften sozusagen von den Banlieues reinfahren? Die rühren mit ihrem Diesel irgendwie in die Innenstadt. Das ist in den USA irgendwie auch nicht anders, ja. So. Und für die spielt der Spritpreis irgendwie eine große Rolle, ja. Aber in der Regel wird das gar nicht ökonomisch irgendwie diskutiert, sondern es wird moralisch diskutiert, ja. Verstehen Sie? Dieser Lebensentwurf wird moralisch diskreditiert. Und das spüren eben diese Leute. Das hatten wir ja vorhin schon. Die spüren das, aber haben im Zweifel eben nicht das Vokabular dafür. Und das wäre dann interessant, irgendwie Bourdieu zu lesen. Ja? Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass wir jetzt anfangen sollen, irgendwie mit diesen Flächendecken wie Bourdieu zu lesen. Aber aus, man könnte jetzt sagen, aus einer ökonomischen Konkurrenz wird jetzt eine moralische Abwertung und Diskreditierung. Und das halte ich für hochproblematisch. Und das können wir, glaube ich, im Moment irgendwie beobachten. Und um das einzufangen, brauchen wir einen raffinierteren Klassenbegriff, würde ich sagen.
Okay, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.